Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. So, sei es für Trainer, sei es für Eltern, sei es für Spieler oder für Jugendleiter und Jugendleiterinnen. Wir, das sind auf der einen Seite der Sakko. Hallo Sakko.
Hallo.
Und ich, der Joscha. Wir haben Advance Football vor 7 Jahren gegründet mit dem Ziel, ja, alles für den Kinder- und Jugendfußball in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum zu tun. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserer kostenlosen Videoplattform für Fußballtrainer und Fußballtrainerinnen. Wenn du also Fußballtrainerin oder Fußballtrainer bist, dann geh zu deinem Jugendleiter, sag ihm, schau mal, für unseren Verein ist das kostenlos. Wenn ich mich alleine anmelde, dann muss ich dafür zahlen. Das fände ich nicht so cool. Und dann schick uns eine Mail. Ich pack die Infos in die Shownotes rein. Da würden wir uns wahnsinnig freuen. Du bist auch nicht alleine. Wir haben schon mehrere tausend Trainer und Trainerinnen auf der Plattform. Heißt, da ist für jeden was dabei und mittlerweile ist es auch eine gestandene Plattform, wo sich ganz, ganz viele Vereine und Trainerinnen tummeln. Sakko, lass uns über ein sehr, sehr interessantes und bei mir kribbelt es schon wieder, ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar gehen wir dieses Jahr wieder auf Klassenfahrt. Erzähl doch mal, wo gehen wir hin und warum gehen wir da hin und was passiert da?
Yes, wir dürfen zum 3. Mal in Eindhoven, beim PSV Eindhoven in Holland, dem holländischen Meister, mit wahnsinnig vielen Punkten, also zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele am Stück sie nicht verloren haben, aber wir sind nicht bei den Profis, sondern in der Nachwuchsakademie, die zu den erfolgreichsten in Europa gehört, was so Durchlässigkeitsquoten und Spieler, die Profiverträge erhalten, angeht. Und sie öffnen zum 2. Mal Tür und Tor für exklusiv eine Veranstaltung mit Advanced Football und ihnen. Die haben sonst 1 bis 2 Mal im Jahr offene Interest Days. Da kommen Trainer eigentlich aus ganz Europa zu ihnen auf die Anlage mit einer sehr begrenzten Teilnehmeranzahl. Wir haben sie kennengelernt, sie stellen ja auch Trainingsformen bei uns auf der Plattform bereit. Da wird auch noch mehr kommen und die letzte Veranstaltung war auch super schnell ausverkauft, die wir dann angeboten haben, weil eben dann Teile der ganzen Vorträge auch auf Deutsch sind, andere wie sonst auch auf Englisch, aber wir einen Einfluss haben auf das, was gezeigt wird im Rahmen der Veranstaltung, dass wir sagen, wir passen es an die Zielgruppe an, die wir vor Ort haben und nicht, es ist halt irgendwie ein grober Überblick über alles, sondern spezifisch. Deswegen freue ich mich so extrem drauf, dass wir am 3. November bis zum 5. November, das ist ein Sonntag bis Dienstag, wieder in Eindhoven sind. Und Klassenfahrt trifft es eigentlich ganz gut, was du beschreibst, denn es gibt dieses Zimmerkontingent, in diesem geilen NH-Hotel, in dem wir waren, das sehr verrückt ist, weil du von Rezeption bis zum Zimmer, letztes Mal hatten wir, glaube ich, gefühlt 1,2 Kilometer Strecke zurückzulegen im Hotel. Das ist ein riesiges Kongresshotel. Und du hast mit Quado, glaube ich, auch Basketball gespielt in der Sporthalle, die sie haben.
Richtig. Und es gab auch einen Lauftreff an 2 Morgenden, heißt, wo Teilnehmer, die so fit waren wie Quado, Torben und ich, die konnten mit uns laufen gehen und wir haben um 6.30 Uhr noch eine kleine Runde gedreht und haben da 10, 12 Kilometer abgerissen.
Das stimmt, ja. Das habe ich vergessen, weil ich war da nicht dabei. und wir hatten sonntagabends dann so als Get-Together mit den ganzen Teilnehmern, weil der große Vorteil ist, dass es ja alles Jugendfußball-Enthusiasten sind, die eng mit uns verbunden sind in irgendeiner Form, dass wir dann für alle 40 Teilnehmer ein Restaurant im Restaurant reserviert haben und wir unseren eigenen Bereich hatten und man sich kennenlernen konnte und wir auch die Menschen dann persönlich kennenlernen konnten und viel gequatscht wurde über Fußball und also diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen, die da zusammenkamen. Das war echt cool und Gold wert. Und da kam dann auch der Wunsch auf, da ein bisschen mehr zu machen in diesem Format. Also, dass wir nicht nur die Information vom PSV haben, sondern auch in der Gruppe was machen und erarbeiten können. Und deswegen haben wir uns bei diesem Mal für eine Erweiterung der Veranstaltung entschieden. Es gibt nämlich dann sonntags schon den Workshop ab 13, 14 Uhr, also bis 13 Uhr dann die Anreise und im Anschluss so einen Workshop beginnen zum Thema Spielprinzipien, den wir von unserer Seite aus leiten, sodass jeder Trainer für sich im Rahmen dieses Workshops auch Einblick in unseren Spielprinzipienkatalog bekommt, selber ableiten kann, lernt, wie es aber auch abzuleiten und zu definieren ist für seine Altersstufe oder seinen Leistungsstand. Dass man da aus dem Sonntag schon mit was extrem praxisnahen rausgeht, was man sofort quasi ab Mittwoch, wenn man dann wieder zu Hause ist, anwenden kann. Dann geht's wieder zusammen essen, weil es letztes Jahr so Bock gemacht hat oder letztes Mal. Und dann haben wir Montag, Dienstag die vollen Tage gestaltet von und mit PSV Eindhoven. Und wenn ich so dran zurückdenke, was das Feedback der Teilnehmer war, dann sind es eigentlich zwei Sachen, die mir sofort einfallen und die auch uns aufgefallen sind, als wir das erste Mal dort waren. Erstens, extreme Offenheit und auch Freundlichkeit. Heißt, du kannst jeden Trainer dort alles fragen, jeden Referenten, der da irgendwie auftritt, der bleibt danach noch eine Stunde mit dir stehen, wenn du Fragen hast. Geht auf alles ein von den Teilnehmern. Du wirst auf die Trainingsplätze mitgenommen. Du stehst direkt neben den Trainingsformen. Die werden dann noch gefeedbackt zusammen in der Runde. Und also das, dieses, sie zeigen dir einfach alles, ist extrem genial. Damit komme ich schon zum zweiten Punkt, weil es so die Schnittstelle ist. Das ist mir so hängen geblieben. Die zeigen in der Präsentation ihre ganzen Spielprinzipien und sagen dann, also das sind hier alle unsere offensiven Spielprinzipien. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach ein Bild davon machen. Und dann siehst du, wie die Handys hochgehen, die Leute halt Bilder machen und sagen, okay, das will ich halt mitnehmen. Und ich glaube, das ist so der zweite Aspekt, diese Inhalte, die ich mitnehme, wo sich sonst jeder Profiverein komplett verschließt und es auf gar keinen Fall zeigen will. Weil wie viele Stellen habe ich die Möglichkeit, in eine Top-Akademie Einblicke zu erhalten, und zwar in jeden Bereich. Und das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die es so gibt, gepaart mit, sie zeigen dir alles und zeigen dir auch die Inhalte, die so relevant sein können für deinen Altersbereich. Sicherlich nicht alles, also wie bei jedem Kongress und bei jeder Fortbildung ist einfach nur ein Teil für dich auch in deiner Rolle und in deiner Situation wirklich anwendbar, aber der hat es dann in sich. Und das ist irgendwie die Traumkombi, weswegen es mir so geht wie dir. Ich habe einfach richtig Bock. Und plus mit diesen ganzen Freaks und Nerds im Kinder- und Jugendfußball mich dann da zusammenzusetzen und einfach zu quatschen und Ideen auszutüfteln, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wird richtig geil. Ich weiß aber gar nicht, was da der momentane Anmeldestand ist. Aber ich glaube, du hast die Übersicht.
Ja, also wir haben noch ein paar wenige Plätze. Wir hatten es ja jetzt erst für die Warteliste, also für Leute, die sich schon vorher eingetragen hatten, geöffnet, um denen quasi fairerweise die Möglichkeit zu geben, sich als erstes einzutragen. Das ist jetzt noch nicht ganz voll. Das heißt, wenn ihr euch jetzt noch ranhaltet, dann gibt es eben die Möglichkeit, diese 3 Tage mit uns zusammen dort zu verbringen. Da ist ja unter anderem auch ein Spiel von Young PSV dabei, also der zweiten Mannschaft. Und das ist wirklich, das fand ich mit das Interessanteste, weil die ja in der zweiten Liga spielen. Und diese Mannschaft ist aber nicht vergleichbar mit irgendwas, das du in Deutschland kennst und siehst, weil denen einfach dieser mannschaftliche Erfolg in Anführungszeichen scheißegal ist. Natürlich haben die besten Einzelspieler, und denen geht es aber bei der zweiten Mannschaft einfach nur darum, dass wenn da jetzt ein Spieler klein und schmächtig ist und der irgendwie Probleme im Zweikampf hat, dann wird er halt in die Innenverteidigung gesteckt, damit er ein bisschen mehr Robustheit erlangt. Und so hast du eine ganz, ganz interessante Spieldynamik auch bei denen im Team und kannst das mit dem Wissen der 2 Tage, kannst du das absolut nachvollziehen, warum die das auch so machen. Und deshalb ist es so wahnsinnig beeindruckend, wie dort gearbeitet wird bei PSV. Neben der Tatsache, dass das, glaube ich, der einzige Verein ist, der 3 oder 4 verschiedene Kunstrasenbeläge hat, um diese zu testen für ihre Spielerinnen und Spieler, welche denn am besten sind. Das ist auch noch so eine Kleinigkeit. Und der ganze Campus dort im Wald ist einfach wahnsinnig geil und ist absolut ein Besuch wert.
Link packst du in die Shownotes.
Link packe ich in die Shownotes. Das dazu. Sakko, lass uns inhaltlich zwei Fragen beantworten. Und zwar, erste Frage. Ich bin nun seit vielen Jahren Jugendtrainer in meinem Heimatverein. Erst bei meinem Sohn von den Minikicker bis zur E-Jugend, dann bei meiner Tochter ebenfalls von den Kleinsten bis zur E-Jugend. Nun wechsle ich das erste Mal in die D-Jugend mit meiner Tochter, D-Juniorinnen. Wie steht ihr zu den Übungen? Ich kenne das Aufwärmprogramm 11 Plus und nutze das auch in vielleicht etwas abgewandelter Form nach den Koordinationsübungen, auch mit Übungen, teilweise mit Ball. Aber mittlerweile kommen insbesondere auch von den Eltern zum Teil Bemerkungen, wie und wann mit den Übungen gestartet wird. Ich habe bei der letzten DFB-Fortbildung mal gefragt, da war für mich auch keine eindeutige Aussage dabei. Nur nach dem Motto, eher ab dem zweiten Jahr D-Jugend und dann erst mit aktiver Dehnung und nach der Belastung mit passiver Dehnung. Wie steht ihr dazu? Hättet ihr dazu einen Tipp? Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, Dehnen war ein-, zweimal schon Thema. Auch hier im Podcast. Grundsätzlich, ich sag mal meine Haltung, aber ich glaube, deine ist da sehr deckungsgleich. Dieses Dehnen, wie das typische Bild, glaube ich, in den Köpfen vieler Leute ist. Wir stehen 5 Minuten vorm Training im Kreis und dann wird die Ferse an den Arsch gezogen und dann dehnst du quasi die Vorderseite des Oberschenkels und dann beugt man sich einmal nach vorne und jeder macht so ein bisschen und dann geht's los. Das ist völliger Humbug und würde ich einfach nur weglassen. Also entweder ich erziehe meine ganze Mannschaft in die Richtung, dass sie es so machen, dass es einen Effekt erzielt. Und das ist nicht so einfach, glaube ich, das zu tun, weil du ja mit jedem individuell nochmal sprechen musst. Also merkst du jetzt was, merkst du es nicht? Ist dein Knie durchgestreckt, ist es nicht? Und also das zu kontrollieren, ist ja gar nicht so einfach tatsächlich. Neben der Tatsache, dass man eigentlich beim Dehnen, so wie beim Krafttraining auch, also 3-mal die Woche und dann pro Muskelgruppe eben irgendwie 3 bis 5 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen für mehrere Sekunden, dass du einen Effekt erzielst aus der Dehnung heraus oder aus diesem Dehntraining, was auch immer das dann sein soll. Heißt, diese Zeit haben wir sowieso nicht. Wir haben 2-mal die Woche Training, vielleicht haben wir noch ein Spiel. Und da opfere ich nicht 15 bis 20 Minuten dafür, dass wir jetzt da ordentlich durchdehnen. Weglassen. Einfach streichen und die Eltern bitte fragen, dass sie sich vielleicht informieren sollen und auf mich zukommen sollen mit, schau mal, hier habe ich das gefunden, dass den Training wichtig ist. Oder ich suche mir selber irgendwas raus, irgendeine Quelle und sage, guck mal hier, deswegen ist es nicht wichtig. In der Kommunikation mit den Eltern, dass da überhaupt was kommt, ist schon eigentlich frech. Aber so sind Eltern. Und ansonsten würde ich es drehen und genauso machen, wie es sowieso schon passiert. FIFA 11 Plus, FIFA 11 Plus Kids als Programm, weil da, wenn ich das google, finde ich sofort die Studienergebnisse dazu und kann den Eltern sagen, hey, wenn es euch bei denen um Verletzungsprophylaxe geht, dann ist das hier, was wir machen, viel effektiver als alles, was ihr sonst kennt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und ich glaube, das nimmt der Diskussion dann schon mal einiges an Wind aus den Segeln.
Sehe ich absolut genauso, kann ich nichts hinzufügen, ehrlich gesagt. Erfahrungsgemäß ist es ein Bewegungsmangel, der zu Problemen führt. Und wenn es kein Bewegungsmangel ist, dann ist es ein zu eintönige, eindimensionale Bewegung über lange Strecken, also nur Fußball sozusagen den ganzen Tag. Da macht es dann eher Sinn, anstatt sich irgendwas zu dehnen oder generell in die, also irgendein Programm zu machen, macht es vielleicht eher Sinn, vor allem in den kleineren Bereichen, Altersbereichen, zu sagen, ich mache einfach noch einen Ausgleichssport. Also idealerweise hast du ja eine Mischung aus, man spielt Fußball und schwimmt oder Fußball und turnt oder Fußball und klettert, weil das irgendwie so ganz ganzheitlich den Körper schult, nicht nur was jetzt rein muskuläre Themen angeht.
Ja, das, auch dieses Thema, die verkürzen immer mehr und sowas. Ja, aber da ist doch nicht der Fußball dran schuld. Also die sitzen 3-mal so viel Zeit in der Schule irgendwie oder zu Hause am Tisch in einer mit dieser abgeknickten Hüfte und den Knien und den 90-Grad-Winkel quasi Hüfte und Knie und so sitzen die ganzen Tag da. Natürlich verkümmert die Dehnfähigkeit des Muskels, wenn sie ständig in dieser gebeugten Haltung ist. Und das muss man ja auch thematisieren. Also den Eltern zu sagen, ja, Dehntraining macht vielleicht Sinn, wenn ihr es zu Hause macht, jeden Tag 10 Minuten zusammen mit euren Kids. Da gibt es auf YouTube wahrscheinlich 1 Million Videos, irgendwie 5 Minuten Stretching, 10 Minuten Stretching, dann macht es doch an vorm Abendessen oder wenn ihr irgendwas guckt oder bevor ihr einen Film schaut oder was auch immer, macht es doch zusammen als Familie, weil es wird vermutlich jedem von euch gut tun. Und das wäre 1000-mal effektiver, als jetzt vor dem Training so halbgar diese Übungen zu machen. Wenn ich mich ja auch erinnere, wie du da an dieser Stange gelehnt hast, wo wir früher dann in der CBA-Jugendzeiten den Übungen gemacht haben, da weiß ich, dass sich bei dir gar nichts gedehnt hat.
Da kann ich leider nicht zustimmen.
Du kamst später, stimmt. Du kamst erst nach den Übungen überhaupt auf den Platz.
Ich bin erst vom Pinkeln wiedergekommen, als der Ball gerollt hat. Ja, ich war noch beim Einlaufen.
Sowohl Einlaufen als auch Dehnübungen, da habe ich dich eigentlich selten gesehen, stimmt.
Ja, so ist es. Aber daran hat es nicht gelegen. Okay, zweite Frage. Hey, ein mögliches Thema für einen Podcast, zu dem mich eure Meinung interessieren würde. Taktische Fouls im Jugendfußball. Wir sehen mittlerweile häufiger, dass Spieler am Trikot gezogen werden und der Spielfluss unterbunden wird. Jungschiedsrichter sind überfordert, sehen es nicht und wenn, wird es nicht nennenswert geahndet. Man hat den Eindruck, dass den Spielern dieses Verhalten antrainiert wird. Gehört das zum Fußball dazu? Sollte man seinen Spielern so etwas mitgeben? Persönlich finde ich das mindestens fragwürdig, Kindern und Jugendlichen zu so etwas zu animieren. Sakko, taktische Fouls im Jugendfußball.
Ja. Häufigkeit.
Foul, ja.
Foul, jo. Ja, also jetzt gestiegene Häufigkeit. Ich jetzt aus meiner Beobachtung kann das nicht so richtig bestätigen. Liegt aber, glaube ich, auch viel so, mit welcher Brille sehe ich das Spiel. Wenn ich dann der Trainer bin und wir immer wieder so einen Fall haben, ich glaube, dass man schnell dazu neigt, dann noch zu sagen, die Häufigkeit ist sehr hoch oder wird immer mehr. Ob das dann tatsächlich auch so stimmt? Fragezeichen. Trainieren will ich das auf gar keinen Fall. Das heißt ja, ich musste das irgendwie ansprechen im Training, was mir Zeit rauben würde, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Und deswegen sage ich, also niemals würde ich Trainingszeit dafür opfern, dass wir über taktische Fouls sprechen. Da würde ich lieber an meinem, also ein taktisches Foul ist ja nur notwendig, weil ich mich davor taktisch schlecht verhalten habe. Das ist ja der einzige Grund. Wir sind in einer schlechten Position gekommen. Da werde ich über eher so Themen wie dieses, also so Restverteidigung, Umschaltverhalten und so weiter kommen, weil das taktische Foul brauche ich doch, korrigiere mich, in der Regel nur bei Kontersituationen. Also sonst sprechen wir nicht von klassischen taktischen Foul. Oder täusche ich mich?
Ja, manchmal kann es ja auch sein, um den Spielfluss des Gegners zu unterbinden.
Aber spricht man dann noch von taktisch, von einem klassischen taktischen Foul, das ist eigentlich ja, eine gelbe Karte?
Ist doch ein taktisches Foul, wenn ich den Spielfluss des Gegners unterbinde, damit er nicht.
Was heißt denn Spielfluss?
Weiß ich nicht, wenn die mich in der Viererkette plus Sechser im Kreis laufen lassen, 5 Minuten lang, und ich anstatt jetzt nochmal den Ball hinterherjag, einfach den Gegner kurz umcheck, dann wäre das für mich auch ein taktisches Foul.
Okay, ich glaube, für andere nicht. Also in meinem Kopf ist dieses klassische überspielt worden und jetzt irgendwie Dynamik in Richtung Tor und dann gibt's ein Foul, das eine sich anbahnende gute Chance unterbindet. Und ja, das geht ja eigentlich, wie gesagt, der schlechten Positionierung oder einem sonstigen schlechten taktischen Verhalten voraus. Und daran würde ich arbeiten, anstatt zu sagen, ist es uns egal, wie oft wir in diese schlechten Situationen kommen, wir lösen es einfach durch taktische Fouls, weil wir mit diesem Verhalten sowieso irgendwann an Grenzen stoßen. Also wenn nach 20 Minuten meine Innenverteidigung beide gelb vorbelastet sind, weil sie am Trikot zupfen mussten, dann habe ich ein Problem. dass Schiedsrichter das nicht ahnten, da auf diese Debatte möchte ich mich nicht einlassen. Ich glaube, da verliere ich nur, weiß ich nicht, ein junger Schiedsrichter kann sich richtig einordnen, das Foul ist an sich nicht hart. Das als taktisches Foul zu erkennen, vielleicht auch gar nicht so einfach, wenn man wenig Erfahrung hat und dann ist es halt so, wie es ist. Ja. Ich glaube, da muss man damit leben und sich dann eher denken, gut, die anderen vergeuden Trainingszeit damit und dann ist halt das Einlaufen mit ein bisschen mehr Abstand oder also, dass er nicht mehr ziehen kann am Trikot.
Da fällt mir dieses eine Video ein, das gab es vor, ey, das muss schon 15 Jahre alt sein, das war eines der ersten, glaube ich, viralen Videos, die ich gesehen habe im Fußballkontext, wo es war so versteckte Kamera mäßig, da sind die mit einer Kamera so zwischen den Büschen rumgelaufen und haben die italienische Mannschaft, Nationalmannschaft beim Aufwärmen gefilmt. Und dann sieht man, wie die so umhertribbeln mit dem Ball und dann pfeift der Trainer und dann liegen die alle auf dem Boden und üben quasi, wie die so eine Schwalbe machen. Und es war aber natürlich, also es war natürlich in irgendeiner Form gestaged, also irgendwie gestellt und irgendwie in irgendeinem Kontext ein Fake. Das hat mich gerade daran erinnert, wie dann so ein Training wohl aussieht mit taktischen Fouls, wie man die bestmöglich umsetzt, weil das funktioniert ja im Training auch nicht. Also mach mal im Training ein taktisches Foul im Abschlussspiel, da ist ja auch jeder abgefuckt nach dem ersten Mal schon. Wir wissen, du jetzt coachen, Jungs, wir brauchen jetzt mindestens 3 taktische Fouls dieses Training. Da gibt's ja innerhalb der Trainingsgruppe schon Schlägerei. Dass das trainiert wird, glaube ich nicht. Es wird vielleicht explizit mal angesprochen vom Trainer. Jungs, lieber mal ein taktisches Foul mehr ziehen. Mei, dann ist es halt so. Ja, ich verlinke mal dieses virale Video, wenn ich es finde. Packe ich mal in die Show Notes. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den es erinnert.
Das gab es doch mit Neymar. Also da gab es doch diese Videos, wo Kids quasi so auch aufschreien und sich fallen lassen wegen dieses Neymar.
Ich meine anders, das war uralt. Das ist ein uraltes Video. Ich guck mal.
Ja, nee. Schau mal, ansonsten machen es diese Trainer vielleicht auch gar nicht so sehr im Training, sondern in der Taktikbesprechung vor dem Spiel. Hey, wenn da jetzt einer durchläuft in der Mittellinie, dann hier ein kurzer Trikotzupfer. Diese Ansagen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die haben wir früher auch bekommen. Dieses halt auch mal irgendwie zu lang zu packen, Aktionen unterbinden und sowas. Ist ja dann halt einfach Teil des Spiels, das ist ein Foulspiel und wenn es richtig geahndet wird, ist es gelb und dann ist doch alles okay. Also dann ist es im Rahmen der Regeln dieses Sports bestraft. Wenn es das nicht wird, dann liegt das Problem weder bei mir noch eigentlich beim gegnerischen Trainer, der es einfordert, sondern eher in der Handhabe der Sanktionierung während des Spiels. Und das ist dann, was das einfach komplett außerhalb meines Geltungsbereichs liegt und dann kann ich halt nichts machen.
Sako, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.